Der erste Kreis der Umhüllung. Jetzt will ich aber doch versuchen, einigermaßen der Reihe oder der Bedeutung nach weiter zu erzählen. Mir war, wie ich schon andeutete, das Geschehen im Äußeren nicht so wichtig. Ich lebte ganz in dem Geschehen in und bei mir, das ich aber schon in meinen Vorträgen, Kursen und Büchern erzählt habe. Und das geht immer noch weiter und wird hier wohl auch nie enden. Aber gerade des Gegensatzes wegen sollte auch das Äußere berücksichtigt werden. Wie also erlebt die Welt, die Umgebung, die weitere und die nähere, mein Verschwinden jetzt, wo die Nazis verloren hatten, wo der Krieg zu Ende war? Denn natürlich wurde gleich bekannt durch Dr. Mantel und durch van Baarle, dass ich beim in jenen Tagen wichtigen van Maaswijk verhaftet worden war. Hatte der Weinreb etwa doch Frau und Kinder den Nazis ausgeliefert? Was wusste ich, was diese Leute glaubten oder weitererzählten? Dem Präsidenten der jüdischen Gemeinde wird gewiss auch dieses oder jenes zu Ohren gekommen sein. Die Wachen und anderen Leute im Lyzeum, die all diese Anschuldigungen hörten und nichts anderes von mir wussten, haben, wie ich später hörte, in ihrer Umgebung erzählt, bei ihnen sei ein wichtiger Jude als Gefangener gesessen, der seine ganze Familie umgebracht habe und noch unzählige viele andere Juden. Diese Gerüchte breiten sich, wie Gerüchte eben einmal immer schnell aus. Der Mensch lebt oft von Sensationen, weil in ihm selber so wenig geschieht. Und er braucht oft auch diese Sensationen, um sich von seinem eigenen Leid, von seiner eigenen Aussichtslosigkeit abzulenken. Telefone begannen wieder zu funktionieren, bald auch schon die Post. Und viele Juden und Holländer, die mich kannten, hatten, wie auch ich, erwartet, dass ich nach dem Krieg ein geehrter, wichtiger Mann sein würde. Ich hatte doch immer gesagt, jetzt im Krieg, in der Gefahr der Nazis, kann ich nichts Näheres vom General von Schumann sagen, nichts von all diesen Listen für Devisen, für Austausch. Das erzähle ich ganz ausführlich nach dem Krieg, sobald wir befreit sind. Und das hatten auch alle hingenommen, man hatte verstanden. Man genoss als Zuschauer oder als Beteiligter die merkwürdigen Wunder, die geschahen. Man genoss, dass auf meinen Namen Sperren errichtet wurden, die Menschen monatelang vor der Deportation bewahrten. Und jetzt auf einmal heißt es, du, hast du gehört, der Mann, dieser Weinreb, sitzt. Den hat man gleich verhaftet. Na, das war also alles falsch, was er gemacht hat. Der soll sogar hunderte von Leuten den Nazis ausgeliefert haben. Denn unsere Behörden sind keine Nazis. Die verhaften keinen Unschuldigen. Wenn wir das geahnt hätten, wie konnten wir wissen, dass er solch ein Verräter war? So ungefähr muss es gelautet haben. Ich habe es nachher in allen Nuancen bestätigt bekommen. Van Maaswijk hatte mit seiner Vorhersage psychologisch ganz recht. Sitzt du erst einmal einige Zeit, dann wirst du schon sehen, was man von dir sagt, und dir wird man dann kein Wort mehr glauben. Während des Krieges und der Besatzung hatte man so manches mitgemacht. Die Nazis, der SD und die SS hatten Schreckliches angerichtet. Bei den Juden nicht wiedergutzumachendes, wie auch bei den Holländern oft mit grausamem Draufgängertum. Das Land war seit September 1944 ausgehungert. Mehr Menschen starben vor Hunger als sonst durch Kriegshandlungen und Hinrichtungen. Man war ausgeplündert, verarmt. Jetzt vertraute man den alten, bewährten eigenen Instanzen, die schon alles wieder ins Lot bringen würden. Gewiss, die erste Zeit war vielleicht schon etwas wild, aber nun muss doch Ordnung einkehren. Man war verbittert. Umso mehr erwartete man mit der Befreiung Ordnung. Und gerade zu diesem Zeitpunkt verbreitet sich die große Neuigkeit. Hast du gehört? Die haben den Weinreb gleich verhaftet. Wer wusste etwas von Brüssel, von Brandt? Wer wusste von Bergmann und der Tante? Wer wusste, dass es sich um ganz etwas anderes handelte? Jedenfalls war keiner offiziellen Behörde überhaupt bekannt, dass man mich verhaftet hatte. Denn ich blieb in der Sphäre der van Maaswijks hängen, in der privaten Rache und Abrechnungsatmosphäre. Parallel mit dem Bekanntwerden der Gräuel von Auschwitz, Sobibor und so weiter ging das Gerücht, der Weinreb sitzt. Und da überhaupt keine offizielle Stelle etwas sagen konnte, begann das Gerücht ein eigenständiges Leben zu führen. und es fand guten Nährboden. Zur Verbitterung gesellte sich Unglaubliches. Herausgekommener Verrat durch Nachbarn, durch Konkurrenten, durch Kollegen. Arier, die sich sehr, sehr oft weigerten, die von ihnen aufbewahrten Besitztümer der Juden zurückzugeben. Es war jahrelang ein geflügeltes Wort, wenn Juden auf einmal doch noch aus ihren Verstecken oder aus dem Ausland auftauchten, dass man sie mit den Worten empfing, die fast wie eine Anschuldigung klangen. Was? Man hat sie nicht vergast? Und ich Geld von ihnen aufbewahrt? Beweisen Sie mir das. Oder die Gestapo hat es gefunden und alles beschlagnahmt. Ich habe noch dafür gesessen, ich habe eine hohe Strafe zahlen müssen. Das war in den wenigsten Fällen der Fall. Aber fange einer an, das zu beweisen. Es hieß bald auch, die Juden sind habsüchtig. Anstatt dass sie froh sind, mit dem Leben davon gekommen zu sein, fordern sie jetzt Geld und Besitz von uns zurück. Wir haben ihretwegen genug durchmachen müssen. Gar nicht dankbar sind sie. Dass die Juden von irgendwas leben mussten, dass sie vorerst überhaupt keinen Schadensersatz erhielten, interessierte kaum jemand. Juden haben doch immer Geld. Allerdings das schlechte Gewissen, das man hatte. Mehr als 85% der jüdischen Bevölkerung war umgekommen. Der höchste Prozentsatz nach Polen. Wie konnte das geschehen? Dabei waren die Holländer gar nicht schlimmer als die anderen Völker. Es gab wie überall prachtvolle Menschen unter ihnen, liebe, herrliche. Aber der Mob, das Grobe, tut sich wie überall in solchen Zeiten hervor, ist laut und gibt den Ton an. Dazu kam dann auch noch das Problem der Kinder. Viele Juden, das heißt relativ viele, hatten ihre kleinen Kinder in die Obhut von Ariern gegeben. Einem kleinen Kind sieht man nicht so leicht an, dass es jüdisch ist. Es kann auch nicht oder kaum reden, daher sich und die anderen kaum verraten. Und unter anderen kleinen Kindern fällt es nicht so auf. Die Eltern gingen dann zum Arbeitseinsatz im Osten und blieben fast immer dort. Andere Eltern wagten es nicht, oft ging es auch gar nicht, ihre Kinder auf die Flucht ins Ausland mitzunehmen. So wurden sie bei arischen Pflegeeltern, die sich dazu bereit erklärt hatten, zurückgelassen. Man sollte denken, jetzt nach dem Krieg würden die Kinder zurückgegeben. Nun, wenn die richtigen Eltern wieder erschienen, geschah das im Allgemeinen auch. Wenn diese aber umgekommen waren und Großeltern, Tanten, Onkel die Kinder in ihre Familien aufnehmen wollten, weigerte man sich im Allgemeinen. Es hieß dann, die Kinder hätten sich schon so an diese Familien gewöhnt, dass es nicht ohne irreparablen psychischen Schock abgehen würde, jetzt plötzlich das Milieu zu wechseln. Aber diese Kinder waren ja Juden und ihre Verwandtschaft, hieß es, möchte sie statt der umgekommenen Eltern weiter als Juden erziehen. Nun mischten sich auf einmal christliche Instanzen ein. Die Kinder seien inzwischen getauft, evangelisch oder katholisch, also jetzt Christen. Warum sollten sie auf einmal wieder Juden werden? So wurden viele dieser Kinder nicht mehr zurückgegeben. Man ließ sie nun nach dem Krieg untertauchen, verbarg sie, um sie vor allem diesen habsüchtigen Juden nicht zurückgeben zu müssen. Jahrelange Prozesse. Es half nur in Ausnahmefällen. Die Juden verloren nach dem Krieg also auch noch eine Reihe Kinder an das Christentum. Ein Mädchen aus der Verwandtschaft meiner Mutter blieb auf diese Weise auch dem Calvinismus verbunden. Sie wurde so selbstverständlich indoktriniert, sich vor den Juden zu schützen, dass sie nach dem Krieg kaum mit ihrem Bruder, der freikam, zu sprechen wagte. Man sah es ihr an. Ein Jude war für sie schmutzig, gefährlich, ein Gottesmörder. Dies alles wirkte irritierend auf die Juden. Wer war an all dem schuld? Man hatte sich die Befreiung so ganz anders vorgestellt. Es kam heraus, was die geflohene holländische Regierung in London auf eine Anfrage des holländischen Widerstands im Jahre 1942, als die Verfolgungen durch die Nazis ihren Höhepunkt erreichten, was man wegen der Juden unternehmen sollte, geantwortet hatte: Die Juden sind nicht wichtig, nicht interessant. Es kam auch heraus, dass die holländische Regierung die einzige in Europa war, die den Gefangenen in den Konzentrationslagern keine Nahrung geschickt hatte. Sie erreichte auch sonst fast nie die Adressaten, mit der Begründung, damit helfe man dem Feind, der dann den Gefangenen weniger Nahrung abzugeben hätte. Sehr kaufmännisch gedacht oder einfach nur dumm bürokratisch. Das alles kam zusammen. Und da saß dieser rätselhafte Weinreb, niemand wusste genau, was geschehen war, man schwieg auch besser. Der musste schon einiges verbrochen haben, sonst hätte man ihn doch längst freigelassen. Und so geschah es dann auch, wenn irgendwelche Leute, Juden oder Holländer, nicht wussten, wo ein Bekannter oder Verwandter geblieben war, dass man bald sagte, den wird der Weinreb auf dem Gewissen haben. Auch wenn man meine Namen und meine Tätigkeiten gar nicht gekannt hatte. Das wuchs also mit der Stimmung heran. Aus jener Zeit stammen auch eine ganze Reihe von Anschuldigungen. Die Menschen mussten den Druck auf ihrem Herzen loswerden. Es waren Leute, die wussten, dass Juden verschwunden waren, zu Hause Lebende, Untergetauchte, auf der Flucht Verschollene. Manchmal waren es Bekannte von ihnen, manchmal Verwandte, manchmal ihnen ganz Unbekannte. Man machte sich gern wichtig, den berüchtigten Verräter auch zu kennen, ihn mal gesehen zu haben. Jedenfalls war plötzlich eine Lösung da, ein Schlüssel, ein Passepartout. Die politische Polizei, PDO und später PRA, nahm in ihren Büros diese Klagen entgegen. Sofern es frühere Polizisten betraf, wussten sie aus Erfahrung gleich, dass diese Anklagen nicht stimmen konnten. Endgültig, aber erst ein Jahr später kam heraus, dass keine einzige stimmte. Das Anklagen hatte aber gerade Hochkonjunktur. Man hatte zum Glück einen Schuldigen, einen, wie es später auch hieß, allgemeinen Sündenbock, der die Sünden, bewusste und unbewusste, der die Schuldgefühle, berechtigte und unberechtigte, einer ganzen Gemeinschaft auf sich zu nehmen hatte. Denn Schuldgefühle aus den Besatzungsjahren gab es genug. Der arme Sündenbock aber hatte von all dem, was um ihn herum geschah, noch keine Ahnung. Ich hatte eine ruhige, eine noch nie so glänzende Zeit. Darauf komme ich natürlich noch. Das war die Episode Der erste Kreis der Umhüllung. Die nächste Episode heißt Gefangen im zweiten Kreis, Behörden und Bürokratie.